Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Nee, aber das liegt daran, dass es auf dem Papier für mich schon nicht spannend ist. Okay. Weil ich finde es auf dem Vampir. Genau, wir hätten mehr Vampire gebraucht.
Das hätte, das alles macht, mit mehr Vampiren wird alles besser.
Ja, das stimmt.
Sag mal, Marco und Laura, welche MCU-Figur wurde eurer Meinung nach eigentlich schon mal am besten ersetzt?
Marco, möchtest du zuerst?
Also ich habe zwei Antworten drauf. Wenn es darum geht, durch einen Schauspieler ersetzt zu werden, dann mochte ich Don Cheadle mehr als Terrence Howard. Terrence Howard, der berühmterweise in Iron Man 1 mehr verdient hat als Robert Downey Jr. und da deswegen ersetzt wurde für die anderen Filme. Aber da haben sie, finde ich, einen Glücksgriff gemacht, weil Don Cheadle viel nahbarer ist, auch wenn er sehr wenig Screentime hat seitdem im MCU und immer weniger. Und dieses Armored Wars haben sie jetzt auch gestrichen. Ich glaube auch beide Oscar-nominierte Schauspieler. Terrence Howard hat ihn auf jeden Fall gewonnen. Das finde ich so auf schauspielerischer Ebene einen guten Ersatz. Und was die Figur angeht, hatte ich bis kurz vor der Aufnahme ein tolles Beispiel, das ich jetzt vergessen habe. Was warst du noch mal? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch laut ausgesprochen, oder?
Ironheart?
Nee, das eben nicht.
Nee, da war er sehr dagegen.
Ich habe gesagt, das zählt nicht als Ersatz. Was war's denn? Ah nee, wahrscheinlich bin ich so geblendet, weil ich weiß, dass Lauras Beispiel mir am allerbesten gefällt.
Nee, was? Ich glaube, du hattest gesagt, Hawkeye fandest du auch gut.
Finde ich gut, aber ich finde auch gut, dass beide gerade koexistieren. Also der aktuelle Hawkeye und die quasi Nachfolgerin Hawkeye sind ja schon etabliert. Also man hat jetzt beide und beides ist eine gute Wahl, das stimmt.
Genau, mein Beispiel, was ich jetzt gleich anbringe, ist die neue Black Widow, also Yelena, weil ich sie einfach mega cool finde und einen mega coolen Charakter. Und Marco und ich hatten im Vorgespräch gerade schon eine Auseinandersetzung darüber, ob Scarlett Johansson wirklich ein flacher Charakter war. Ich sage nein, ich fand sie nämlich auch irgendwie sehr cool und auch mehr als cool. Ich finde schon, dass sie auch manchmal so tiefe Momente hatte. Aber Yelena ist halt einfach, die ist ein richtiger Charakter. Die hat so Nuancen noch, die macht Spaß. Von der will ich mehr sehen.
Genau, da bin ich voll bei dir. Ich finde halt, die alte Black Widow, Scarlett Johansson, ist halt cool und hat halt die tiefen Momente, finde ich, mal durchblicken lassen. Und ich finde, der eigentliche Film dazu hat sogar eher ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Stichwort Entmystifizierung. Ich fand sie vorher spannender in Avengers 1 und 2. Aber dafür hat ihr eigener Film Yelena eingeführt. Und Florence Pugh ist halt eine Traumbesetzung für die Rolle, weil sie ist auch einer der Gründe, warum ich mich tatsächlich sehr auf Thunderbolts freue.
Ja.
Viele haben sich das ja auch bei Spider-Man so ein bisschen gefragt, wer ist der beste Spider-Man? Da gibt's ja mittlerweile drei Realfilm-Iterationen, die dann im letzten Spider-Man-Film alle so aufeinander getroffen sind und jeder hatte da so seinen Lieblings-Spider-Man. Ich nicht. Also ich finde, jeder von denen hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Also Tom Holland ist irgendwie der beste Spider-Man. Ich finde, Andrew Garfield ist der beste Peter Parker. Und Tobey Maguire kann das, nein, natürlich war die falsche Antwort, ja. Aber irgendwie so jemand, der so alles richtig perfekt verkörpert, habe ich nicht. Laura sieht's anders.
Ich finde, Andrew Garfield mochte ich einfach nicht. Von vorne bis hinten mochte ich es einfach nicht.
Ich finde, er ist der beste Spider-Man. Also Spider-Man im Kostüm, weil er ist genau das, was die Comic-Vorlage ist. Also dieses Der ist ja ein ziemlicher Frechdachs Spider-Man, quasi Deadpool, ohne die vierte Wand zu durchbrechen. Und ich fand, das hat Andrew Garfield 1:1 genailed. Aber der beste Peter Parker ist für mich Tobey Maguire.
Yep.
Und jetzt, wenn es nach dem Look geht, ist es eigentlich Tom Holland als Peter Parker.
Ja.
Aber bei Tom Holland ist es viel Look und viel verschenktes Potenzial zu seiner Verteidigung.
Also bei mir geht nichts an Tobey Maguire vorbei. Ich finde, der ist perfekt.
Das ist wahrscheinlich so eine ähnliche Diskussion wie, was ist der beste James Bond? Vermutlich ist es derjenige, mit dem man aufgewachsen ist oder den man als erstes gesehen hat. Warum fragen wir das Ganze? Es geht ein bisschen auch um William Hurt, der bisherige Darsteller von General Ross. Der ist ja 2022 leider gestorben. Und der wird jetzt von Harrison Ford ersetzt im neuen Film Captain America Brave New World. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir haben den neuen Captain America gesehen und wir wollen unbedingt drüber reden. Wir, das sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin und großer MCU-Fan. Hallo Laura.
Hi.
Auch mit dabei ist Marco Risch. Ihn kennt ihr wahrscheinlich von YouTube als Nerdkultur. Er ist unser Experte für alles Nerdige. Hallo Marco.
Hallo.
Hi, hi. Ja, und bevor wir dann gleich drüber reden können, ob denn dieser Wechsel von General Ross gelungen ist oder nicht, erstmal ein wenig Werbung. Wenn ihr in eure Schreibtischschublade schaut, was findet ihr dann? Also bei mir sind das Stifte, irgendwelche Unterlagen, eine Nutration Schokolade und tatsächlich ein altes Handy. Ich bin damit nicht der Einzige. Gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben oder von lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Captain America Brave New World. Vielleicht erkläre ich erstmal, worum es eigentlich geht in dem Film. Falls ihr euch noch an den 2021er MCU-Film Eternals erinnert und euch damals gefragt habt, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Celestial, der am Ende des Films da tot im Meer rumgeschwommen ist? Das wird jetzt thematisiert, mehrere Jahre später. Denn wie dieser Film feststellt, besteht quasi das ganze Ding aus Adamantium, also diesem sehr wertvollen Metall, aus dem zum Beispiel die Klingen und das Skelett von Wolverine ist. Und das wollen natürlich jetzt mehrere Länder haben, sich unter den Nagel reißen. Und deswegen erstellt der jetzt neue Präsident Thaddeus Ross ein Abkommen, mit dem das dann alles geteilt werden soll. Allerdings gibt es dann einen Anschlag und es droht sogar ein Krieg, um das wertvolle Metall auszubrechen. Das ist so im Prinzip die Ausgangslage von Captain America Brave New World. Und ich habe ja, Marco, zu dir so im Kino gesagt, ich habe mir natürlich auf den Film vorbereitet, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier nachgeholt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, komme ich mit dem Film zurecht? Denn wenn ich das jetzt mal zusammenzähle, um den Film wirklich hundertprozentig zu verstehen, muss man geguckt haben The Incredible Hulk, Captain America Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers Endgame, die Serie Falcon and the Winter Soldier und eigentlich auch Eternals. Und deswegen, ich finde, das merkt man dem Film sehr an, denn er versucht, alle mit abzuholen, egal ob du jetzt irgendeinen Film nicht geguckt hast. Und deswegen ist der Film, also ich lag so die ersten 20 Minuten nur mit Exposition-Dumping beschäftigt. Wie ist euch das denn aufgefallen? Hat euch das gestört oder fandet ihr das sogar gut, weil ihr auch nicht mehr so alle Details im Kopf hattet?
Ich sehe an Markus' Blick, dass ihn das voll gestört hat, richtig?
Ich sitze auf brennenden Kohlen, was das Thema angeht. Und deswegen grinst auch Fabian, während er das erzählt hat. Weil wie habe ich dir im Kino gesagt, du brauchst nichts vorher nachholen. Keine Sorge, der Film erklärt dir alles vorher. Also ich muss ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich durfte von der ersten halben Stunde des Films fast alles sehen. Also bis auf die ersten 2 Minuten oder so. So ungefähr so, wie es dann auch im Kino war. Das war ein Disney-Preview-Event, weil ich bei so einem Interview-Junket zusehen durfte. Und dafür war Voraussetzung, dass man das gesehen hat. Und ich war schon nach dem Event so der Erste, der Disney-PR gesagt hat, also ich habe schon das Gefühl, dass in jedem Dialog, den ich gehört habe, die letzten 5 Jahre Marvel rekapituliert worden sind. Also in jedem Dialog. Und ich weiß nicht, wie es für den restlichen Film ist, aber ich hoffe, das nimmt ab. Es war dann sogar für den restlichen Film so, dass ich das Gefühl hatte, dass mir jeder Dialog nochmal erklärt, was wir bisher gesehen haben. Es war ein Film zum, du kannst jederzeit einschalten, wenn du durchs Fernsehen zappst, weil er erklärt sich selbst. Und ich sag auch immer bei Marvel, ich glaube, man muss eigentlich nichts gesehen haben, weil sie dir gerade das, was du gerade so fürs Verständnis brauchst, kriegst du auch erklärt. In jedem der Marvel-Filme. Das ist ein altes Learning, weil Avengers 1 hat ja schon funktioniert, in dem Wissen, dass viele Leute, die in dem ersten Avengers waren, nicht alle davor vorangegangenen Filme gesehen haben. Das ist quasi unmöglich, weil Avengers 1 mehr als doppelt so viel Zuschauer hatte wie die einzelnen Marvel-Filme davor. Und es gab da ja noch kein Disney Plus, wo man das alles nachholen konnte, sondern man hätte höchstens anhand der DVD-Zahlen so schätzen können. Aber ich weiß, anekdotische Beobachtung kennt ihr bestimmt auch bei eurem Bekanntenkreis. Natürlich hat nicht jeder alle Marvel-Filme gesehen, bevor er in den neuesten Marvel-Film geht. Das trifft nur ganz wenige wie uns und in dem Fall ja noch nicht mal Fabian ganz. Und trotzdem erklärt es sich von selbst. Wenn du mich gefragt hättest, wie das Ergebnis von Falcon und Winter Soldier am Ende war, hätte ich dir gesagt, es ist alles genauso, wie es nach Endgame war. Anthony Mackie ist der neue Captain America und er kann eigentlich ganz gut mit dem Winter Soldier. So fängt die Serie an, so hörte Endgame auf, so endete die Serie und so fängt auch Captain America 4 ja eigentlich an. Es ist nicht notwendig, dass du alles gesehen haben musst. Das ist eine Krux, das ist auch eine Krux von anderen Marvel-Serien wie Secret Invasion. Sie enden am Ende da, wo sie angefangen haben, wenn man das mal wirklich durchdenkt. Und ja, Mai. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätten es nicht alles so wiedergekäut, weil auch in Avengers 1 hat mir ja nicht alles nochmal so brühwarm aufgetischt, was in dem Film davor passiert ist, sondern es braucht eine Szene mit Captain America und einen Arc, der mit seiner Charakterentwicklung über beide Filme hinweg zu tun hat, um in Avengers 1 zu verstehen, wer Captain America ist, wo er herkommt, was ihn antreibt. Dafür musste mir keiner in einem Dialog extra ganz viel Exposition-Dumping erzählen. Das ist aber in diesem Film anders.
Mhm.
Wie ging's denn dir mit dem Ganzen, Laura? Hat dich das gestört?
Also ich bin da bei Marco. Ich finde, das ist so ein bisschen was, woran wir uns schon gewöhnt haben bei Marvel, dass halt einfach sehr viel noch erzählt und erklärt wird und eben auch teilweise schon werden muss. Also ich habe jetzt auch nicht mehr alles immer sofort irgendwie parat, weil das halt einfach, ja, du hast es ja gerade aufgezählt, man muss halt wahnsinnig viel so auf dem Schirm haben. Und Eternals habe ich halt einmal gesehen. Das war's. Und dementsprechend, ich erinnere mich nicht mehr daran, was da genau alles irgendwie passiert ist. Und dementsprechend ist, finde ich, das jetzt nicht das Schlimmste der Welt, dass mir da nochmal Sachen wiederholt werden. Ich glaube, was mir bei dem Film grundsätzlich halt aufgefallen ist, man merkt halt, wie viele Leute da in diesem Drehbuch gesessen haben. Und das ist nicht so, also es ist einfach keine komplexe Geschichte. Und das hat was damit zu tun, dass die Tiefe deshalb nicht erreicht werden kann, weil halt einfach wahnsinnig viel immer nochmal erklärt wird und wahnsinnig viel, ja, nochmal irgendwie, vielleicht sogar ja auch nochmal im Film erklärt wird. Das hat mich jetzt gar nicht so gestört, ehrlich gesagt.
Es hat mich sogar nochmal extra gestört, weil nicht nur, dass es dir erzählt wird und nicht elegant erzählt wird, sondern wirklich in jeden Scheißdialog alles eingestreut wird. Selbst warum er nicht mehr ein Schnurrbart hat oder warum er keine Zigarre raucht, also Thunderbolt. Alles wird eingestreut, wie man es nur kann. Aber eine Sache ist mir dann nochmal extra aufgefallen beim zweiten Mal gucken der 30 Minuten und beim Rest des Films, das ADR. Du hast schon gesagt, da sind sehr viele Leute an einem Drehbuch gesessen. Ich habe dann in den Credits gesehen von diesem Film, dass 4 Leute das ADR gemacht haben, nur den Schnitt, nur das Editing. Ein Job, den normalerweise, also zur notendressierte Affe machen könnte, weil es ist nur noch mal den Text zusammenschneiden. Das könnte ein Mensch. Das machen aber 4. 4? Wie viel haben die nachgedreht? Man wusste, man hat viel nachgedreht, man hat den Namen des Films geändert, man hat Storystränge geändert, man hat die Gewichtung von Figuren geändert, man hat sogar ihre Backgrounds geändert aus aktuellen politischen Gründen, aber vielleicht auch, weil man an der Story viel geändert hat, das ist auch meine Vermutung. Und ich finde, bei diesen ADR, was man im Nachhinein, also ADR ist, was man im Nachhinein vertont aufnimmt, um es dann über die Szene drüber zu legen. Das war sehr viel in dem Film, so ähnlich wie bei Kraven the Hunter von Sony oder bei Madam Web. Es war sehr viel Zeug, das dir noch mal mehr Sachen erklärt. Und ich glaube auch teilweise, weil es neue Sinnzusammenhänge gab. Also zum Beispiel den Background der israelischen Heldenfigur, die eigentlich Ex-IDF ist und in dem Film jetzt zu Ex-Black Widow gemacht wird oder Ex-Widow. Und es wird mehrmals betont und es wird, wenn ihr darauf achtet, immer aus dem Off betont. Der das sagt, ist gerade nicht beim Sprechen zu sehen. Und wenn man in der englischen Synchronfassung hinhört, merkt man auch, es ist mit einem anderen Mikro in einem anderen Raum aufgenommen. Es ist nicht dasselbe. Und das ist mir bei dem Film wirklich extrem, extrem aufgefallen. Aber da muss man drauf achten. Ich habe auch andere Leute gefragt im Kinosaal, ob das denen aufgefallen ist, ist denen nicht aufgefallen. Und in der deutschen Fassung werdet ihr nichts davon mitkriegen. Ihr müsstet schon extrem drauf achten. Aber das ist halt ein Symptom für das, was du sagst. Es haben viele Leute dran gesessen, es wurde viel auch rumgedoktert. Das ist ein Film, der ist im Schnitt entstanden. Und manchmal rettet das einen Film und manchmal lässt ihn das egal sein. Und bei mir ist es letzteres, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, der wirklich nur im Schnitt gerettet worden ist, ehrlich gesagt. Weil ich finde immer, wenn du
Star Wars.
Naja,
berühmterweise Star Wars, es wird aber auch debattiert, ob das stimmt beim ersten Star Wars, aber an vielen Stellen.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch so eine Urban Legend irgendwie so, ne?
Das ist völlig übertrieben, weil es ein Video dazu gibt, ein Essay, das auseinandernimmt, das ist aber nicht an allen Stellen richtig. Da geht es viel um die Ehefrau von George Lucas.
Aber und vor allen Dingen darfst du ja auch nicht vergessen, dass er dann trotzdem super viel im Skript schon mal da war und es einfach häufig auch so ist, dass du halt am Set mehr Szenen drehst, die du dann halt ja bewusst im Schnitt irgendwie auch raushaust, ne? Also mal abgesehen von den ganzen Impros, die du ja sowieso noch mal irgendwie hier und da noch mitnimmst. Weiß ich nicht. Also ich glaube fest daran, dass die stärksten Filme schon ein starkes Drehbuch hatten und dass halt einfach viele Sachen im Drehbuch irgendwie schon angelegt werden müssen, weil du sonst halt auch die Gefahr hast, dass die Schauspielenden am Set halt einfach irgendwie komplett rogue rechts und links irgendwie gehen und nicht mehr wissen, was sie da eigentlich genau spielen. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein Marvel-Ding, ne? Weil ich meine, wir alle wissen, dass bei Marvel das dann halt irgendwie teilweise so ist, dass die Leute dann irgendwie ans Set kommen und überhaupt gar nicht wissen, mit wem sie da überhaupt interagieren und dann einfach irgendwie nur stumpf irgendwie Dialog sprechen. Aber ich würde denken, dass es bei dem Film, weil es ja zusammen und jetzt nicht irgendwie 50.000 verschiedene neue Charaktere noch irgendwie da drin sind, dass es eigentlich mal am Anfang eine stringente Vorstellung davon gab, was dieser Film eigentlich erzählen möchte.
Es wäre sehr spannend zu wissen, was sie denn da jetzt konkret geändert haben. Wir wissen es nicht genau. Marco, du hast schon im Kino gesagt, vermutlich so der Erzählstrang, alles um Japan ist wahrscheinlich nachträglich hinzugefügt worden. Und ich glaube, das kann man auch tatsächlich so sagen, weil der Schauspieler des japanischen Premierministers ist nachgecastet worden. Also wahrscheinlich gab es den ganzen Storystrang so nicht oder zumindest in einer anderen Form. Ja. Who knows? Okay, aber ich höre jetzt schon
raus. Ja, da lege ich ja für uns Feuer. Also das, jetzt, wo du es mit dem Schauspieler sagst, bin ich mir sicher. Vorher war ich so, ich glaube, sie haben viel bei Japan geändert, aber jetzt, wenn du das mit dem Schauspieler sagst, okay, dann ist es klar. Ich sag dir, das war vorher ein anderes Land. Ich weiß nicht, ob es Israel war, also um den Zusammenhang zu dieser Sicherheitschefin zu schaffen. Ich glaube nicht, weil es gibt keinen Sinn. Aber wir kennen ja nur die Story, die wir jetzt sehen. Weil alles mit Japan ist dazugefügt. Also selbst einfachste Sachen wie ich verrate jetzt nicht zu viel. Oh, zwei Düsenjägerflieger benehmen sich nicht so, wie sie sollten. Und all das, was sie betrifft, selbst deren Namen, ist aus dem ADR. Das wird nicht, also Whiskey und Jekyll war es, glaube ich. Das wird nicht von jemandem gesagt on screen. Das war immer eine andere Tonspur und so. Da habe ich dann explizit drauf geachtet, weil ich dachte, ich hatte schon so die Vermutung, ist es Japan? Ist Japan aber neu?
Aber das ist ja die andere Seite, Whiskey und Jekyll. Das sind ja nicht die.
Ja, Japaner. Aber das ist der Handlungsstrang, hat ja miteinander zu tun. Was die zwei machen, betrifft Japan. Alles, was da passiert, betrifft einen Konflikt Japan, USA, der am Kochen ist.
Das fand ich so neu. Interessant, wenn das tatsächlich geändert worden ist. Und ich sag dir auch warum, weil du halt einfach dieses Thema der Kirschblüten hast durch den ganzen Film durch. Und das ist ja ein Motiv, was mit Japan auch total verknüpft ist und was ja in der japanischen Kultur auch für Vergänglichkeit steht. Und ich finde das fände ich richtig weird, wenn das schon vorher drin gewesen wäre und dann hätten sie im Nachhinein gesagt, und jetzt ändern wir das Land zu Japan. Weil dann würde das für mich keinen Sinn machen.
Ich glaube, es ist tatsächlich vorher schon drin gewesen, denn der Amerikaner, der durchschnittliche Klischee-Amerikaner guckt ja in erster Linie auf sich. Und da ist Washington wohl auch für bekannt, für diese Kirschblüten. Und das Ganze ist ja im Charakter, also Spoiler, keine Spoiler an dieser Stelle, wir wollen das Ganze ja spoilerfrei halten, aber das hat ja was mit einer Figur zu tun, mit einer amerikanischen Figur, die eben da verortet ist. Insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass das schon vorher drin war und einfach nur ein Zufall war. Aber Marco, du wolltest noch was
sagen. Ich würde es auch umgekehrt betrachten, wenn Japan von vornherein schon im Drehbuch gewesen wäre, dann hätte man alles, was mit Kirschblüten zu tun hat, in Japan gemacht. Weil ich habe noch mitten im Film gedacht, Japan, deswegen das mit den Kirschblüten. Das hat man ja im Trailer schon gesehen, ne, dass Red Hulk und Captain America irgendwann miteinander in einer Kirschblütenallee clashen. Und dann habe ich mir mitten im Film gedacht, das ist passiert in Japan, das hätte ich nicht gedacht. Und dann habe ich gemerkt, es passiert überhaupt nicht in Japan. Alles, was mit Japan zu tun hat, habt ihr dazu geschrieben und nachgedreht. Das erklärt's natürlich. Also wenn es von vornherein geplant gewesen wäre, hätten sie das in Japan gemacht.
Also was mich eher interessieren würde, ist, weil ich finde, und jetzt hebe ich das auf nochmal eine andere Ebene, weil die aktuelle politische Lage, ne, spielt ja eine Rolle in der Welt, eine ganz bewusste große Rolle. So, wir alle sind davon irgendwie nicht betroffen zwangsläufig, aber zumindest kriegen wir es mit.
Es beschäftigt uns
und genau, also es ist irgendwie, es läuft halt einfach die ganze Zeit konstant mit, was halt einfach im Moment gerade jetzt seit 2,5 Wochen, 3 Wochen passiert. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, weil Captain America ist natürlich ein Symbol für eigentlich die amerikanische Weltpolizei. So, das Land USA bewegt sich ja grundsätzlich auf der einen Seite, abgesehen davon, wenn man eine Riviera in Gaza bauen will, davon weg, die Weltpolizei zu spielen. Und mich hat schon immer interessiert, auch jetzt bei der Serie, damals irgendwie eher so Falcon und Winter Soldier, wie positioniert man sich da, ne? Dieser ganze Patriotismus, der ja gerade bei Captain America halt einfach so ein Standard ist und der dazugehört, funktioniert ja in dem Sinne einfach nicht mehr, weil wir eigentlich, also nicht nur wir als die anderen Länder auf Amerika nicht mehr so schauen, sondern die USA schauen ja auch selbst nicht mehr so komplett auf sich, sondern sind ja auch wahnsinnig polarisiert. Und da würde mich interessieren, was da quasi vor Trumps Gewinn schon stand im Buch und was noch danach dann geändert werden musste und inwiefern das dann halt eben trotzdem auch ein Kommentar ist auf die jetzige Weltlage.
Ja, sehr, sehr gute Fragen. Es ist sehr spannend. Danke, dass du das angesprochen hast, weil ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann ich den Talking Point einweben kann. Denn ich glaube, was sich jeder fragt, der zumindest so ein bisschen politisch interessiert ist, ist Präsident Ross eine Referenz auf Trump? Soll es eine Trump-Referenz sein? Also auf der einen Seite kannst du ganz klar sagen, nein, denn der Film wurde ja 2023 gedreht, konnten die ja noch nicht ahnen, wer dann 2025 Präsident ist oder Präsidentin ist. Ja, aber außerdem hat Ross ja seine Präsidentschaftskampagne unter dem Slogan Together gefahren, also zusammen, Zusammenhalt. Und das ist jetzt für mich zumindest kein Begriff, für den Trump bekannt ist. Also wenn man da irgendwelche MAGA-Referenzen oder Parallelen hätte machen wollen, hätte man das sehr viel deutlicher gemacht, wie das zum Beispiel Civil War gemacht hat. Das ist ja, das war für mich sehr viel eindeutiger. Auf der anderen Seite gibt es so eine Zeile von Sam, die ich ganz interessant fand. Der sagt sowas wie, wir müssen ihn nicht mögen, aber er ist unser Präsident. Yep. Und das klingt schon sehr so wie dieses, dass sich das halt das Hollywood-Establishment, das ja traditionell eher links ist, aber sie wollen halt auch gerne Geld verdienen, deswegen müssen sie sich mit, dürfen sie es sich mit dem politischen Establishment nicht verscherzen. Also ich fand das ganz spannend und dann auch so, fand ich es natürlich auch sehr spannend, was dann der Film mit der Figur Ross macht. Weiß nicht, würde ich jetzt noch nicht ganz drauf eingehen, aber dieses Spannungsfeld ist schon da. Und Captain America hatte ja schon immer auch so gewisse politische Untertöne. Vielleicht nochmal zurück zu diesem...
Nicht nur gewisse. Und ich meine, sie haben ja auch einen klaren Shift schon in der Serie gemacht, weil die Serie, also ich würde behaupten, ja, vom Prinzip, also das, was du vorhin gesagt hast, Marco, ne, bei der Serie, wir haben ja einen ausführlichen Podcast übrigens dazu auch gemacht, ich glaube, Marco, da waren wir auch zusammen drin. Das könnt ihr auch nochmal reinhören. Ich finde, ja, es gibt natürlich etwas, was am Anfang und am Ende gleich ist und trotzdem werden da wichtige Sachen verhandelt, weil es ändert natürlich was, gerade in so einem polarisierten Land wie den USA, ändert sich was, wenn Captain America auf einmal von einem schwarzen Schauspieler gespielt wird. Und auch das spielt in diesem Film natürlich auch wieder eine Rolle. Und das ist genau diese Politik, die da ja auch noch mit reinkommt.
Ich finde es halt aber sowohl in Serie als auch in Filmen zu wenig im Vordergrund, als dass es dann immer nur bei der fucking Schlussrede rausgepackt wird.
Nee, aber also, ich finde, es muss nicht im Vordergrund sein, sondern
es ist immer subtil Teil des Films. Vielleicht in der Serie, ja, aber nicht im Film.
Also in der Serie ist es Teil. In der Serie ist es ja Teil der Handlung tatsächlich. Da wird ja tatsächlich drüber verhandelt, eben auch irgendwie mit der Existenz irgendwie von dem Isaiah, der dann auftaucht, ne, der ehemalige Super Soldier. Also das wird ja schon sehr thematisiert, dieses ganze Thema. Und warum er auch damals dann halt eingesperrt worden ist, hat ja auch was damit zu tun, dass er schwarz ist. So, also das ist auf jeden Fall, also die Serie ist sehr eindeutig von Black Lives Matter beeinflusst worden. Und ich finde schon, dass der Film darauf auch aufbaut. Also du kannst den Film nicht sehen, ohne das mitzudenken. Und ich finde nicht, dass auf der anderen Seite der Film ist immer, also die Geschichte ist immer in den Vordergrund stellen muss, weil es ja was ist, da kannst du noch mal einen eigenen Film drüber machen. Und das ist nicht das Thema gewesen. Und trotzdem musst du es halt mitdenken, gerade wenn du die Serie vorher gesehen hast.
Ich finde es halt komisch, wenn es nur in der Schlussrede stattfindet. Wenn es wirklich effektiv nur in der pathetischen Schlussrede stattfindet, finde ich es an der Stelle einfach aufgesetzt. Wenn es nicht wirklich größeres Thema war. Und es ist ja auch so, weißt du, außer mit You're Not Steve Rogers gibt's auch sonst keine großen Identitätsprobleme damit, dass er der aktuelle Captain America ist. Das ist ja gar nicht so das Thema. Plus der Film stellt das ja nicht mal vom Titel in den Vordergrund, weil das würde ich eher kritisieren. Der hieß halt mal New World Order. Es geht aber ganz stark Hand in Hand mit einigen Verschwörungstheorien und so. Deswegen haben sie den Titel geändert. Jetzt ist das Brave New World. Brave New World steht aber auch für einen dystopischen Überwachungsstaat. Und auch davon ist nichts übrig geblieben, außer an den Assets beim Film. Weil du siehst immer wieder flackernde Bildschirme, die so auf Überwachung hindeuten oder sowas. Also Winter Soldier zum Beispiel hat viel mehr in dieses Thema reingespielt, als es dieser Film tut. Er verkleidet sich nur. Und ich finde, das war halt wahrscheinlich nie die Idee. Ich finde, da ging es wahrscheinlich noch viel mehr um den Staat, weil dieses Staatskritische hat ja Captain America seit Civil War spätestens auch schon gehabt. Eigentlich schon mit Winter Soldier, also mit Captain America 2, weil wir eigentlich den Ultra-Marvel-Patrioten nehmen, aber eher den Staat kritisiert für das, was passiert. Deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt, dass dieser Film so politisch wirklich, also wir haben ja gesagt, vielleicht ist da irgendwie Trump-Kritik drin, vielleicht Anbiederung, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich finde aber schon, dass er merkt, dass der sich auch den Rechten relativ anbiedern könnte, weil diese Grundtenor, der Staat will dich überwachen, der Staat könnte dein Feind sein, ist ja auch ein sehr rechtes Feindbild. Und ich finde, das wird hier angedeutet, aber auch nie, überhaupt nie verhandelt. In dem Moment, wo es Brave New World heißt, aber nichts damit zu tun hat, ist es auch vorgeschoben. Ich finde, vieles in dem Film an Motiven ist vorgeschoben und wird nie wirklich verhandelt, weil 1000 Ideen drin waren und was auch immer mal die ursprüngliche Idee war, von der ist wenig übrig geblieben.
Bin ich bei dir. Also sehe ich auch so. Aber es ist trotzdem, ich finde es schwierig zu sagen, dass es gar keine Rolle spielt, weil ich glaube, es spielt eine Rolle.
Ich sag ja nur, ich finde, es spielt eine vorgeschobene Rolle. Mehr nicht.
Vielleicht noch Brave New World von Aldous Huxley. Ich habe ihn nicht gelesen, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das ist eigentlich, da geht es nicht so um Überwachung, wenn ich mich richtig erinnere.
Ach so, das also,
es gibt zwei große Dystopien. Das eine ist Brave New World, das andere ist 1984. Und in 1984 geht es mehr so um Überwachung, ja. Unterdrückung. Und Brave New World ist dahingehend eigentlich sehr viel interessanter und relevanter. Da geht es nämlich darum, dass es gibt eine Gesellschaft mit einem Kastenwesen und jede Initiative zur Änderung wird durch Konsum, durch Drogen oder durch sexuelle Befriedigung unterdrückt. Also im Sinne, eigentlich so wie im Kapitalismus. Du musst die Leute nur ablenken, hier kauft ihr jedes Jahr ein neues Handy, fahr dreimal im Jahr einen Urlaub und dann ist es dir eigentlich egal, wer gerade, welche Partei gerade in der Regierung sitzt.
Ging es dir auch irgendwie noch um Geburtenkontrolle oder bringe ich das komplett
durcheinander? Das kann durchaus sein. Aber wie du schon gesagt hast, Marco, das ist ja nur der Name. Und so wirklich mit den Themen wird sich da überhaupt nicht auseinandergesetzt, was halt auch so ein bisschen schade ist, weil da gäbe es genug, was man thematisieren könnte, aber entweder trauen sie sich das nicht oder sie wollten halt einfach eine andere Geschichte erzählen. Aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen auf den Kern kommen. Also ich spüre schon raus, so wirklich begeistert seid ihr beide nicht von dem Film. Also Marc, von dir weiß ich es ja, von Laura, von dir habe ich es jetzt auch rausgehört. Vielleicht können wir das so ein bisschen rausarbeiten, woran das denn eigentlich liegt. Also ich finde, das hat so zwei Punkte oder zwei große Sachen, wo der Film so schwächelt. Zum einen ist das so der Plot. Also im Prinzip ist es ein Mystery-Plot so ein bisschen. Also wer hat den inneren Zirkel des Präsidenten infiltriert und warum? Und Marco, du hast schon gesagt, auf dem Papier klingt das eigentlich spannend. Wie ist es denn jetzt dann auf der Leinwand? Also zum Beispiel, Laura, vielleicht die Frage dann an dich. War das wirklich ein Mystery-Plot oder eine Geschichte, die dich gefesselt hat, wo du unbedingt wissen wolltest, wie die Auflösung ist?
Nee, aber das liegt daran, dass es auf dem Papier für mich schon nicht spannend ist. Okay. Weil ich finde es auf dem Vampir, ich wollte gerade sagen, auf dem Vampir. Genau, wir hätten mehr Vampire gebraucht.
Das hätte, das alles macht, mit mehr Vampiren wird alles besser.
Ja, das stimmt. Nein, ich glaube, ich habe die Geschichte schon zu oft gesehen. Also das ist nicht mehr, es ist nicht mehr neu. Und du kannst so eine Geschichte natürlich wieder erzählen, wenn du halt es schaffst, neue, spannende Charaktere mit individuellen Problemen in so eine Geschichte reinzupflanzen. Und ich finde, da haben sie zu wenig geleistet. Und ich finde auch, also der Film hat mich sehr, also ich bin super ambivalent, was den Film angeht, weil ich würde auch nicht sagen, dass ich ihn per se scheiße fand. Es gab echt zwischendrin Sachen, die ich mochte, ne? Also ich mochte dieses ganze, ich mochte das mit den Kirschblüten, weil für mich das mit Japan dann halt zusammen dieses Thema der Vergänglichkeit aufgemacht hat. So, egal ob das jetzt gewollt war oder nicht, das hat es bei mir, ich habe eine Assoziation gehabt und ich habe das Ganze damit in diese Geschichte dann eben eingeflochten und es war auf einmal, hat das für mich dann halt einfach irgendwie nochmal eine Tiefe bekommen. Jetzt sagt ihr grundsätzlich, dass ich immer mehr Tiefe bei Marvel sehe, als da ist. Das sagt ihr mir jedes Mal, wenn ich solche Sachen sage. Ich glaube aber manchmal muss man den Filmemachenden dann schon auch irgendwie das so ein bisschen zugestehen, dass sie das ja nicht random gemacht haben. Da sind ja nicht einfach nur so irgendwie ganz viele Kirschbäume irgendwie aufgetaucht. Und wenn man natürlich aus einer westlichen Perspektive guckt, dann sind es nicht die Vergänglichkeit, sondern dann steht es für den Frühling, ne? Also der Neuanfang. So. Und dann ist es auch ein legitimes Motiv. Also deshalb, Fabian, auf dem Papier, um zurück zu deiner Frage zu kommen, komme ich wieder zurück. Ich finde, auf dem Papier ist es nicht genug und dann schaffen sie es nicht, spannende Charaktere da reinzubringen. Es hätte funktionieren können mit diesem Plot, aber es bleibt genau da stehen, leider.
Ja, aber ich finde, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Also wenn ich sage, auf dem Papier ist da was Spannendes angelegt, ob es jetzt die Charaktere sind oder der Plot, ist für mich fast dasselbe. Es geht ja hier Hand in Hand. Also ich glaube, da sind wir relativ beieinander, Laura. Weißt du, das Problem ist bei so einem Mystery-Plot, man muss ja nur das Poster angucken, um zu wissen, was der Twist ist, auf den der Film zwei Drittel seiner Zeit hinarbeitet. Zwei Drittel seiner Zeit tut der Film so, als würdest du nicht wissen, wer der Red Hulk ist, also was, dass es einen Red Hulk gibt und wer er ist. Und wenn das Poster dich spoilert oder natürlich jeder Trailer, jeder Teaser, dann ist das schon mal weg an Mystery. Jetzt finde ich das nicht so schlimm. Neulich hat ja Fabian ein Video darüber gemacht, wie schlimm ist es wirklich, schon den Twist zu wissen oder nicht. Also Spoiler, ne? Existiert das oder nicht? Und es ist auch, da bin ich auch ganz Fabians Meinung, das gilt halt nicht für alle Spoiler, das gilt auch nicht für den Spoiler, aber den ganzen Film über ist der Zuschauer schlauer als seine Figuren, als die Protagonisten, als vor allem Captain America und seinen Handlanger, in dem Fall The Falcon. Man ist immer voraus, nicht nur, weil wir die Trailer und die Poster angucken, sondern weil die Szene vor denen immer schon denen voraus ist. Man weiß immer ein bisschen mehr, weil man Leute dabei beobachtet, was sie tun, wobei die Helden nicht dabei sind. Und zwar andauernd. Die sind denen immer zwei Schritte voraus. Und das bedeutet, dass der Zuschauer auch ihnen immer zwei Schritte voraus ist. Und dadurch verdummst du die eigenen Figuren. Ich weiß noch, wie das, ja, auch was man im Trailer sieht. Da stehen Leute auf und machen einen Attentat. Und offensichtlich ist jemand wie besessen, hypnotisiert oder was auch immer. Und das ist im Film ja noch mal überdeutlicher. Mit Musik, mit einem starren Blick, wo wirklich die Pupillen sich nicht mal wegbewegen und so. Sodass wirklich jeder im Publikum da sitzt, oh, da ist wohl jemand hypnotisiert oder umgedreht. Ne? Und die Figuren brauchen aber alle noch 15 Minuten, bis sie das kapieren. Und auch da sind wir wieder schlauer als die. Und das finde ich ganz problematisch.
Ich würde sogar einen Schritt noch weiter gehen. Ich würde behaupten, dass Captain America nicht der Protagonist ist seines eigenen Films.
Ja.
Bevor wir darüber reden, ich würde gerne noch einmal kurz darauf zurückkommen, was Marco gesagt hat. Denn du hast das Spoiler-Video ja angesprochen und da bin ich über einen Begriff gestolpert, und zwar dramatische Ironie. Laura, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verrate, aber im Prinzip ist das genau das, was Marco gemeint hat. Also, dass das Publikum weiß, wie etwas ausgeht, also mehr weiß als die Figuren und deswegen die Katharsis größer sein soll. Also du, Marco, du hast es jetzt so ein bisschen negativ geframed, so auch so ein bisschen dargestellt, als wäre das irgendwie ein Fehler, aber das kann ja auch bewusst ein bewusstes Element sein. Mhm. Laura, würdest du mitgehen, dass so diese dramatische Ironie dazu führt, dass du die Figuren, also dass du denen die ganze Zeit so entgegenwerfen willst an die Leinwand, Mensch, ihr seid ja blöd, seht ihr nicht das? Wie siehst du das?
Also ja, irgendwie schon. Ich glaube, ich mache natürlich bei solchen Filmen ohnehin immer Abstriche, weil wir bewegen uns da ja immer in ganz, ganz krassen Genre-Konventionen, wo wir eigentlich immer schon einen Vertrag eingehen, dass wir dramaturgisch eh schon wissen, worauf es hinausläuft. Und das ist ja bei jedem Superhelden- oder Superheldinnenfilm so. Weil es ja immer, es funktioniert ja, also Film grundsätzlich funktioniert immer irgendwie nach den gleichen Rezepten. Und bei Superheldenfilmen insbesondere so, ne? Also entweder du hast die Origin-Geschichte, die nach einer eigenen Regel folgt, oder du hast halt eben die Situation, dass halt eben ein Feind auftaucht, der halt dann eben besiegt werden muss und am Ende rettet der Superheld, die Superheldin irgendwie den Tag. So. Deshalb, ich weiß nicht, ob das was ist, was explizit in dem Film mir jetzt irgendwie insbesondere negativ aufgefallen ist. Hast du ein Beispiel dafür, wo es dir ganz konkret negativ aufgefallen ist?
Also mir. Allein der Bösewicht, der telefoniert sogar mit dem Präsidenten. Also haben wir schon Wissensvorsprung, bevor die Figuren dort sind. Sowas ganz Simples. Mhm. Also die müssen ja erst, also in dem Moment, wo die telefoniert haben, ich glaube, die waren noch nicht mal an der Anlage, die waren gerade auf dem Weg dahin. Das heißt, wir hatten einen massiven Vorsprung, was das Wissen angeht. Und das wird dann so ein bisschen verkürzt sogar, dieser Vorsprung, indem die dann als nächstes, ich will ja nicht so viel spoilern, aber in einen Computer rangehen und sich da Dateien anschauen. Und so viel kann ich schon mal sagen, einer der klügsten Menschen auf der Welt, zumindest ist die Prämisse des Films, ist zu doof, ein Passwort anzulegen. Vielleicht hat er es auch auf ein Post-it geschrieben und seinen Monitor geklebt, weil er ein wirklicher Volltrottel ist. Aber wenn das nicht wäre, wären die Helden, was das Wissen angeht, noch mehr im Nachteil.
Ja, aber ist ja nicht nur das. Der hat auch ganz viele Sachen ausgedruckt und an die Wand gehängt.
Stimmt. Aber sie mussten sich schon in den Computer hacken. Das war schon wichtig. Hacken. Der war einfach an. Und alles war auf. Hier ist mein Masterplan. Ich habe wirklich gedacht, wie blöd.
Nee, also da bin ich auch bei dir. Aber sorry, zu Fabian zurück. Also wie, hast du ein Beispiel dafür?
Nee, auch nicht so richtig. Also das berühmteste Beispiel ist ja Ödipus, also wo wir schon wissen, dass er sich in seine Mutter verlieben wird und dann tut er das genau und wir sagen, nein, tu es nicht und dann macht das doch. Also so krass ist es in dem Film jetzt nicht. Deswegen würde ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es mir da so krass negativ aufgefallen ist tatsächlich in dem Film.
Sorry, weil ich glaube, aber ich glaube, wir reden auch von zwei verschiedenen Sachen, weil das eine ist halt so Genrebedingungen, ne? Das ist das, wovon Fabian von was du geredet hast, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also so ein bisschen so der vorgezeichnete Weg und wir haben eben diese Verabredung, wir wissen, wohin das so läuft und deshalb wissen wir halt schon Sachen vorher. Und dann kann man ja trotzdem einen totalen Spaß an der Geschichte entwickeln, wenn man schon Sachen vorher weiß. Also es ist ja nicht zwangsläufig so, dass wenn ich als Zuschauerin da sitze und schon ganz genau weiß, wohin der Hase läuft, dass mir das dann keinen Spaß mehr macht. Manchmal ist es genau der Genuss, den du dann halt eben empfindest, weil du so denkst, okay, ich weiß ganz genau, wie sich das entwickelt und trotzdem möchte ich es sehen. Also jede Rom-Com funktioniert so, by the way. Und das, wovon du redest, wie gesagt, das hat, finde ich, wieder mehr damit zu tun, dass Captain America halt eben nicht wirklich der Protagonist ist. Ja, und ich konnte keinen Protagonisten finden. Genau.
Wir finden alles vor ihm raus und er läuft nur durch den Film. Ich würde sogar behaupten, er ist am Anfang des Films doch dieselbe Figur wie am Ende des Films. Da hat sich ja nichts verändert.
Da hat sich nichts verändert, das stimmt. Also er hat einfach nur ein paar Sachen erlebt. Und
Ich gehe sogar so weit, er hält fast die gleiche Rede wie in Falcon and the Winter Soldier.
Ich glaube, was in diesem ganzen Schnittdesaster passiert ist, ist, dass der Antagonist mal wieder spannender war und dass eigentlich sie versucht haben, dem Antagonisten mehr Raum zu geben und eine klarere Linie zu geben. Und dadurch sind in vielen Szenen, ist der Antagonist zum heimlichen Protagonisten geworden, der das größere Problem hat.
Also ja. Ich merke schon, wir tanzen gerade im Spoiler rum. Du meinst mit dem Antagonisten nicht Giancarlo Esposito oder ja, oder den mysteriösen Mann im Schatten.
Nein, ich meine Paul. Paul aus Shrinking.
Ja, genau. Das war nämlich auch mein Ding. Übrigens auch, gut, dass du es erwähnst, ich finde, dass Harrison Ford der größte Scene-Stealer ist in diesem Film. Und das liegt daran, weil er einfach Performance von Shrinking mit rüberzieht.
Das ist so krass. Das habe ich im Film mindestens dreimal zu Tim gesagt, der neben mir saß. Und ich meine so, ich sehe da 0,0 irgendwie einen Präsidenten, ich sehe da Paul. Es ist wirklich, also das ist mir so oft, ich habe einfach, ich habe nur drauf gewartet, dass er irgendwo irgendwann mitten in der Rede sagt, Big Wolf.
es sind ja auch die gleichen Motive, ne? Also ja. Du hast jemanden, der sich geläutert fühlt und mit seiner entfremdeten Tochter wieder anbandeln möchte. Es ist dasselbe Motiv, es ist teilweise dieselbe Performance. Und das macht Harrison Ford für mich zu dem großen Scene-Stealer und Retter dieses Films. Aber es ist halt, es liegt nur daran, weil sie seine Performance rüber retten.
Das ist, glaube ich, der zweite große Knackpunkt des Films. Also wir haben schon einmal gesagt, der Plot ist nicht wirklich so spannend oder überzeugend. Das zweite ist eben, die Figuren sind es auch nicht. Also Sam ist die langweiligste Figur in seinem eigenen Film. Mit dem Hauptkonflikt hat er auch so eher peripher was zu tun. Und der interessanteste ist tatsächlich eben der Präsident Ross. Der ist auch der am besten ausgearbeitete und der eben der einzige wahrscheinlich, der einen Character-Arc hat. Und das ist auf der einen Seite ist es natürlich schön, weil das, ich finde, der funktioniert auch eigentlich ganz gut, der Character-Arc. Aber das macht dann halt den, tja, ist es dann überhaupt noch der A-Plot oder ist es der B-Plot mit Sam? Das degradiert das Ganze so ein bisschen und nun, es ist halt für einen Film, der Captain America heißt, dann nicht das Beste, wenn Captain America das schwächste Glied in der Kette des ganzen Films ist, ne?
Die haben auch wenig Interaktion miteinander. Ich glaube, die reden 4 oder 5 Mal miteinander im ganzen Film. Was halt so verteilt. Ich würde sogar sagen, sie drehen sich fast im Kreis. Mhm. Also, da verändern sich die Standpunkte ja auch nicht groß. Also nicht groß. Die einzige Figur, die wirklich eine Charakterentwicklung durchmacht, ist für mich Harrison Fords Figur. Eben die des Thaddeus Thunderbolt Ross. Und das war's. Das macht niemand eine Entwicklung durch. Es dümpelt vor sich hin, der Plot. Immerhin wissen sie das. Immerhin haben sie daraus den kürzesten MCU-Film gemacht, glaube ich. Mit knapp unter 2 Stunden ist er der kürzeste von allen. Sag ich das richtig? Ich meinte, er hält damit einen Rekord.
Okay, das habe ich nicht verifiziert, aber
er fühlt sich länger an,
auf jeden Fall. Kino wieder raus.
Er fühlt sich etwas länger an, aber geht nicht über 2 Stunden.
Ich habe das Gefühl, dass Captain Marvel auch nicht so lang war. Aber vielleicht irre ich mich.
Ich glaube, du irrst dich. Gerade durch.
Der war 5 Stunden lang.
Ja, aber gerade dadurch, dass erst ab Punkt X überhaupt ein Erdplot anfängt bei Captain Marvel, streckst du das in Wirklichkeit extrem. Und es fühlt sich in der Rückschau sehr kurzweilig an. Aber ich glaube, der Film ist länger. Würde ich jetzt jede Wette eingehen.
Wir können ja nachschauen.
Ich versuche es gerade zu verifizieren, aber Google lässt mich
im Also Schluch. 1 Stunde 58 Minuten ist Captain America 4 Brave New World. Und Captain Marvel.
The Marvels ist 1 Stunde 45, ist damit kürzer.
Ach, wirklich?
Ja.
Ach, The Marvels habe ich aber vergessen. Captain Marvel ist nur ganz knapp über 2 Stunden, 2 Stunden und 3 Minuten. Also die liegen nur 5 Minuten auseinander. Also dann doch beide sehr kurzweilig. Hatte ich jetzt auch falsch in Erinnerung.
Stimmt, The Marvels war richtig kurz mit 1 Stunde 45. Ja.
Den habe ich so sehr aus meinem Gedächtnis gestrichen, dass ich das wirklich vergessen hatte.
Ja. Ich würde behaupten, dass noch eine andere Figur eine Entwicklung durchmacht. Joaquin macht eine Entwicklung durch.
Ja, aber Sidekick von Sam.
Ja.
Ja, aber auch das, weißt du, ich mag nicht Entwicklungen, die nur in der letzten Minute passieren. Also in der allerletzten Sekunde. Oh, da gibt's ja doch eine Entwicklung, so nach dem Motto, weißt du. Tue ich mich schwer, das zu zählen.
Ich finde, da gibt's aber schon natürlich irgendwie auch ein Build-up. Und klar, er wird dann, das ist ein Spoiler, das kann ich nicht sagen.
Nee.
Ja.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß,
es ist fair zu sagen, dass er eine Entwicklung durchmacht, wenn man es gesamtheitlich betrachtet. Ich find's nur lame, wenn es in der allerletzten Szene einer Figur passiert.
Ja, und ich denke, dass es vorher passiert und dass es nur in der letzten Szene gesagt wird.
Okay.
Confirmed wird, dass da was passiert ist.
Ja, ich weiß nicht, ob ich damit gehe, aber okay. Was man auch sagen kann, ist, dass sie die Figur da, jetzt muss ich überlegen, Ruth Beth Seraph schon sehr runtergekürzt haben. Also so absurd runtergekürzt haben, dass ich mich an einer Stelle gefragt habe, oh, man sieht ja super Heldenkostüm doch. Ich hätte nicht erwartet, dass man es sieht, aber es ist verdeckt von der Lederjacke. Und es ist nur dafür, dass sie da einmal durchs Bild läuft.
Mhm.
Und dann war es auch wieder, also es gibt gar keinen Sinn, dass sie in dem Moment überhaupt ein Kostüm anhat. Und da frage ich mich schon, was davor oder danach im Original Cut war.
Ja, das habe ich mich auch gefragt tatsächlich. Also ich muss ja sagen, dass ich Shira Haas fand ich cool. Ich guck dir gerne zu. So. Und das hat mich schon abgeholt und da will ich auch mehr sehen, so. Aber ja, gebe ich dir recht, also das war auch nicht ganz ausgegärt, was da irgendwie auf der Ebene passiert.
Auch ohne zu viel zu verraten, dass Giancarlo Esposito nachgecastet wurde, hat man auch gemerkt. Der hat effektiv 3 oder 4 Szenen.
Warum hat er denn überhaupt Kontaktlinsen angehabt? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Hat er Kontaktlinsen? Ich habe doch gedacht, hat der blaue Augen?
Ja, der hat blaue Augen. Also übrigens, das ist übrigens was, was mir positiv bei dem Film aufgefallen ist. Das kann man im Non-Spoiler-Teil noch sagen. Ich finde, dass der Film teilweise, und nicht immer, aber teilweise finde ich sehr gute und interessant ist zu viel gesagt. Ja, ich finde, er hatte sehr schöne Kameraeinstellungen. Also gerade was so die Lichtsetzung angeht, irgendwie zum Beispiel diese Szene irgendwie mit Isaiah im Knast. Ist das ein Spoiler?
Maybe. Nee, das ist auch im Trailer zu sehen.
Ja, stimmt. Also da gab es so ein paar Einstellungen, wo ich, und der geht ja auch ganz oft in richtig krasse Close-Ups rein. Das finde ich ist ja was eigentlich bei Marvel irgendwie gar nicht mehr so häufig passiert, weil du ja immer versuchst, du willst ja immer die ganze Action irgendwie einfangen und dadurch hast du eigentlich super selten so richtige Close-Ups. Mhm. Und das macht der Film und das finde ich schön. Mhm. Ich mag das so genau in die Gesichter reinzuschauen.
Ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde viele Sachen, die auch hier wieder die Harrison Ford-Szenen, die sind oft sehr kreativ gefilmt, dass eine Kamera es von oben zeigt, fast wie eine Überwachungskamera, aber dann so mitgeht und dann siehst du gerade noch so im Anschnitt, dass da Together ganz groß steht mit einem Punkt und so. Da ist schon ein bisschen Bildsprache dahinter bei gefühlt allen Sachen, die sie nicht nachgedreht haben. Weil selbst auch bei der Knastszene, die du meinst, bin mir sicher, dass die nachgedreht wurde, weil Isaiah Bradley an der Stelle eine andere Frisur hat als im Rest des Films.
Ja.
Als davor und danach. Und zwar ziemlich deutlich.
Ja.
Man kann das natürlich damit begründen, dass er schon länger im Knast ist, als man denkt. Und dass man, sobald man ihn wieder sieht, er zwischenzeitlich sich die Haare hat schneiden lassen. Aber ich behaupte, okay, Nachdreh, ich höre dir trapsen. Ich merke das halt überall, hinten und vorne. Ich weiß, das ist jetzt auch so ein exklusives Film-YouTuber-Problem, dass man auf solche Sachen achtet, auf das ADR, auf dieses Nachsynchronisierte, auf die Frisuren, was alles neu sein könnte. Da achten wir jetzt ein bisschen mehr drauf als andere. Ich behaupte aber, vieles davon spürt man auch so ein bisschen. Man spürt unterbewusst das Stückwerk, das dieser Film ist.
Eine Sache wollte ich noch anmerken, wo wir jetzt gerade die Kameraperspektiven gelobt haben. Der Film spielt auch so ein bisschen mit dem Bild des Spiegels. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt so ein paar Mal so Szenen, wo sich das Gesicht von Ross spiegelt. Irgendwie im Wasser oder im Teleprompter. Und das fand ich auch ganz interessant, weil das musste tatsächlich so ein bisschen selbst so zusammenreimen, warum. Also ich finde, es gibt einen Grund dafür und der wird dir nicht sonst wie alles andere mit einem Exposition-Dump präsentiert, fand ich.
Das ist das, warum ich die ganze Zeit bei diesem Film, also das sind die Sachen, die ich so mochte bei dem Film und wo ich die ganze Zeit so das Gefühl hatte, da war super viel Potenzial, weil ich glaube tatsächlich, dass die ursprüngliche Regieversion von diesem, von dem Film echt auch gar nicht mal so schlecht war, so, oder da hat sich jemand wirklich Gedanken darüber gemacht, wie man sowas visuell auch neu erzählen kann. Also Julius Ohna ist der Regisseur. Und ich finde, da muss man ihm trotzdem schon auch irgendwie den Credit für geben, dass man das so ahnen kann. Und ich fürchte, dass da halt einfach Marvel-Sachen passiert sind.
weißt du, wo man sieht, dass er nichts damit zu tun hat, sind ja die Action-Szenen. Das ist ja sehr oft bei Marvel so, ja, dass nur die wenigsten Regisseure mit der Action zu tun haben, zum Beispiel im Zweifelsfall James Gunn oder die Russo-Brüder. Die sind ja die Spektakelregisseure, die machen die Action, die haben Ideen oder ein Taika Waititi macht daraus Musikvideos, das sind alles Sachen, die in seinem Kopf passieren. Und bei so vielen Sachen, wie also bei den austauschbareren Filmen wie bei Black Widow, gab es ja diesen Skandal, dass die Regisseurin abgesprungen ist, weil Marvel die ganzen Action-Szenen schon vorgeplant hatte und ihr gesagt hat, mach dir keinen Kopf in die Action-Szenen, die haben wir schon alle durchgeplant, hier sind schon die Pre-Visuals, du musst da nichts machen. Das macht die Second Unit. Da hat die gesagt, okay, wenn ich die Action nicht machen darf, mache ich den Film nicht. Und dann ist sie gegangen, wurde ersetzt. Und ich finde, das ist so ein Film, da spürt man das auch, dass es so ein Second Unit-Ding ist. Also mein Bauchgefühl ist, verbindet der Film zwei Sachen. Das eine ist, irgendwie ist alles das A-Team, es wird viel geschossen, keiner stirbt. Es gibt ein paar Offscreen-Tode, ja, natürlich nicht durch die Helden, auch nur versehentlich verursacht. Und die Kämpfe sind alle Black Widow. Also jede Figur ist auf einmal Black Widow. Es sind dieselben Moves teilweise. Ich kann dazu auf den GigaTV Mac Short verweisen, dass ihr dann schon sehen könnt, wo wir das auch zusammengeschnitten haben. Der liebe Ron hat das mal zusammengeschnitten für mich. So ein paar Momente aus Falcon and the Winter Soldier. Nee, warte mal. Ach, es ist ja egal. Aus dem Cap 4. Und das zusammengeschnitten mit Black Widow und Iron Man 2 und Avengers 1, genau.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich finde, das ist alles Joss Whedon, das ist alles Buffy. Okay. Das ist mir so krass aufgefallen, weil ich die ganze Zeit dachte so, okay, weil wir gerade auch irgendwie, also bei uns kommt nämlich jetzt auf dem Kanal ein Buffy-Video raus, endlich. Ich hatte Lisa dabei geholfen, nochmal so die ikonischen Momente von Buffy rauszusuchen. Und das ist mir so krass einfach nochmal wieder aufgefallen. Das ist alles Buffy, die Kampfszenen.
Ja. Wie haben euch denn die Action-Szenen gefallen, wo sie so Flugeinlagen mit eingebaut haben?
Man merkt, sie haben Top Gun gesehen, aber sie können das halt nicht wie Top Gun in echt filmen. Das ist das Problem. Du hast Top Gun gesehen, aber du kannst es halt nicht nachmachen, ne? Und dann hast du halt alles in CGI. Und wie gesagt, dadurch, dass das der Japan-Plot ist, behaupte ich sogar, dass da viel drüber gegangen wurde und viel geändert wurde. Vielleicht sind es nur die Flaggen gewesen, vielleicht ist es aber auch wirklich die komplette Szene und alles.
Mhm.
Also ich finde so Action-Einlagen in der Luft, das haben wir ja leider bei vielen SuperheldInnen-Filmen so, dass sich dann irgendwann die Superhelden oder Superheldinnen, die fliegen können, dann in der Luft prügeln. Und das funktioniert eigentlich nie, weil erstens ist es immer CGI und das siehst du auch. Und zweitens funktioniert das von der Physik her nicht. Wir haben da kein Gefühl mehr für die Härte der Schläge oder für die Geschwindigkeit. Insofern fand ich das immer ein bisschen schwach. Und auch hier in dem Film kam mich jetzt die Szenen im Kino nicht wirklich überzeugt, was halt auch irgendwie schade ist, denn es ist ja schließlich, wir können ja jetzt sagen, okay, hier Mystery Plot funktioniert nicht, Figuren sind ein bisschen lala, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so dem durchschnittlichen Kinogänger, der durchschnittlichen Kinogängerin so wichtig ist. Ich glaube, viele gehen in so einen Marvel-Film so, Hauptsache ich sehe meine Heldinnen, die ich cool finde, und Hauptsache es knallt. Und ich denke, es knallt hier schon ordentlich, aber nie so auf eine Art und Weise, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie innovativ oder spannend.
Ich finde es schon so blutleer. Auch wegen der Knallerei kann man nicht wirklich reingehen. Wenn du Winter Soldier noch mal nachschaust, kriegst du viel mehr für dein Geld.
Ja.
Und es ist auch viel greifbarer. Und Winter Soldier ist sogar, finde ich, ein relativ brutaler Film, ohne dass er Blut braucht. Ich finde, das hätte der Film gebraucht. Der steht sehr im Schatten von einem Winter Soldier. Und also Captain America in the Winter Soldier. Und oder wie er bei uns hieß, Return of the First Avenger, ne?
Ja.
Sehr blutleer. Und weißt du, er gibt sich sogar teilweise auf, und das wird Laura jetzt nicht gerne hören, Fast and the Furious Niveau. Ich erinnere mich an den berühmten Punch gegen einen Torpedo.
Ja, aber ich meine, du musst schon definieren, welcher Fast
and Furious. Ja, okay, das ist durchaus sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, nicht so gut auch wie Fast and Furious. Fast and Furious ist ja da, wo es noch nötig ist, handgemacht genug, dass sich das greifbar anfühlt. Und da, wo es nicht so gut ist, ist es nur noch so CGI-Debakel. Und das hast du schon mehr hier. Also, ich sag nur zwei Sachen. Also, anders ausgedrückt, was man sieht, das ist das, was ich mir noch im Dunkeln aufgeschrieben habe, neben dir sitzend, Fabian. Er surft einmal auf eine Rakete, auch wenn es nur für eine Sekunde ist, aber er surft da drauf. Und dann surft er einmal, oder eigentlich ist es Wurmreiten aus Dune, auf einem F-18 Kampfjet. Das ist wie in Dune. Es ist wirklich so mit Zügel und so. Und es ist nur für wenige Sekunden. Aber es ist an Albernheit irgendwie an der Stelle nicht zu überbieten. So, es ist nicht mehr greifbar.
Ja, ist mir auch negativ aufgefallen.
Also ich finde, wir haben jetzt so alle Kritikpunkte abgearbeitet, die man so thematisieren könnte. Laura, du hast jetzt schon ein paar Mal den Spoiler-Part angesprochen. Und jetzt wollte ich fragen, wollen wir denn brauchen überhaupt wir noch
einen? Nee. Ich glaube, wir brauchen gar keinen.
Das will ich gerade sagen, weil ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, was ich groß noch im Spoiler-Part besprechen wollen
wir
würde.
Man kann diesen Film nicht spoilern. Man kann diesen Film nicht mehr spoilern, als dass er sich selber schon gespoilert hat in seinem Marketing. Und selbst das ist ja nicht mal schlimm. Ich hätte es auch gemacht an deren Stelle. Ich an der Stelle hätte auch entschieden, ey, ganz ehrlich, das mit dem Red Hulk. Also erstens merkt das jeder Trottel im Film. Aber zweitens, das ist der einzige USP, mit dem wir die Leute in diesem Film kriegen. Wir müssen voll auf Red Hulk gehen und Captain America. Das geht nicht anders. Und das verstehe ich. Das habe ich aber nicht mal einen Vorwurf an Disney dafür. Und umgekehrt gibt's aber auch wirklich nichts zu spoilern. Es ist wirklich, ich kann euch den ganzen Film
außer
erzählen.
Außer natürlich die krasse nach der Credit-Szene.
Das ist ja die absolute Frechheit. Also jetzt ohne zu viel zu verraten, ist, glaube ich, die nichtssagende Post-Credit-Scene, die ich jemals in einem Marvel-Film hatte. Also, wir hatten schon Trailer, wir hatten schon Szenen aus dem nächsten Marvel-Film. Wir hatten einen Captain America, der da steht. Ja, manchmal ist halt Warten umsonst gewesen und sowas. Da wird man halt enttäuscht im Leben. Oder irgendwie was in der Richtung, ne? Und das war's. Und selbst das hatte mehr Inhalt als die Post-Credit-Scene. Und es gibt keine Mid-Credit-Scene, es gibt nur eine Post-Credit-Scene von Captain America 4. Das ist eine absolute Frechheit. Weil ich habe ja gesagt, der Film fasst sich die ganze Zeit noch mal zusammen für alle, die nicht aufgepasst haben und auf dem Klo waren. Und das macht die Post-Credit-Scene auch.
Ich habe die ganze Zeit schon mir überlegt, ob ich einfach mal kurz zusammenfassen soll, was in der Post-Credit-Scene gesagt wurde. Aber ich glaube, so gemein bin ich nicht.
Die Überraschung wollen wir euch nicht nehmen.
Ja, ja, die Überraschung, genau. Aber ich finde, vielleicht kann man noch so einen kurzen Ausblick versuchen. Denn wie geht's denn jetzt weiter? Also laut Anthony Mackie ist ja Captain America 4 so eine Art Reset für das MCU. Also weiß jetzt nicht genau, was sie damit meinen. Ich vermute mal, vielleicht könnte man das so sagen, dass sie sich jetzt so ein bisschen von dem Multiversumsgedöns entfernen und jetzt wieder in eine andere Richtung gehen. Wir haben in diesem Jahr noch zwei weitere MCU-Filme. Wir haben im Mai die Thunderbolts. Das ist der letzte Film der Phase 5. Und am 24. Juli geht's dann mit The Fantastic Four in die Phase 6. Und ihr kennt alle ja die Kalender und da kommt dann irgendwann ja Avengers Doomsday. Und das wird noch spannend, weil ich meine, wir haben, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, haben wir bisher keine neuen Avengers, oder? Also so viel Zeit, neue Avengers zusammenzucasten oder zusammenzuführen, haben sie ja nicht. Oder?
Ja, aber vielleicht machen sie das in dem Film selbst.
Ja, vielleicht ist das
Das wäre noch meine größte Vermutung, ehrlich gesagt.
Ja.
Selbst Thunderbolts kann nur ganz vorsichtig drauf vorbereiten. Aber immer positiver zu schließen, ich freue mich halt viel mehr auf Thunderbolts. Das hat mir auch Captain America gezeigt. Also auch der hat mir in einer Szene gezeigt, ja, eigentlich habe ich mehr Bock auf den nächsten Film.
Ich habe Bock auf Thunderbolts. Ich habe schon auch Bock auf Fantastic Four. Also von daher
mal gucken. Da bin ich mehr gespannt als alles andere. Also Bock ist das falsche Wort bei mir.
Doch, ich hatte bei dem Trailer das erste Mal wieder so ein Marvel-Gefühl, wo ich so dachte, vielleicht ist es genau das, was die Welt jetzt gerade braucht. Wir drehen uns ja eh im Kreis. Lass wieder Superheldenfilme gucken.
Vielleicht. Also ich hoffe, du hast recht. Ich wünsche mir einfach, dass ich mehr abgeholt werde. Das ist es ja. Mal gucken. Aber halt nicht mit Captain America 4.
Ich find's schade irgendwie. Aber, also, wegen Captain America.
Ich mag Anthony Mackie. Es war irgendwie absehbar.
Ja, es war total absehbar. Bin ich auch bei dir. Und trotzdem kann's ja trotzdem schade finden.
Ja, Anthony Mackie ist ein netter Typ.
Ja.
Und ich finde, der hat noch richtig gute Chemie auch mit dem Winter Soldier. Ich finde, das ist etwas,
total.
Was aber auch die Serie sogar noch mehr hätte rauskitzeln können. Das möchte ich ja der Serie sogar noch
vorwerfen. Ich möchte mehr Therapiestunden mit den beiden sehen.
Ja.
Anthony Mackie war ja sehr enttäuscht, dass es keine zweite Staffel als nächstes geben wird, sondern einen Film und dann auch noch ohne Bucky. Und ja, jetzt wissen wir warum.
Aber ja, ich finde, Danny Ramirez kann auch was so. Also ich finde, da ist auch eine Chemie da. Und ich glaube, in den besten Momenten, also ich glaube, die besten Momente für mich waren tatsächlich, wo ich so ganz kurz gemerkt habe, okay, da ist irgendeine Chemie schon zwischen Sam und Joaquin. Mhm. Und das könnte was werden, wenn sie den Raum dafür bekommen.
Ja, ja. Er war zumindest der Einzige, der ein paar Lacher im Kino abgeholt hat. Mhm. Mir ist aber aufgefallen, dass ich in den 2 Stunden nicht einmal gelacht habe. Nicht einmal. Also wenigstens das. Aber es gab Leute, die haben gelacht. Und das war immer mit Danny Ramirez.
Ja, ich habe gelacht.
Mir ist auch extrem aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob das nur so ein Marvel-Ding ist. Bei dem Film ist mir mehr aufgefallen als bei anderen. Die haben sehr viele One-Liner gerissen, wenn niemand zugehört hat. Also Leute haben mit sich selbst geredet, die ganze Zeit. Das fand ich ein bisschen befremdlich. Ich meine, man kennt das so ähnlich vielleicht aus anderen Marvel-Filmen. Ich würde aber behaupten, bei Guardians, dann ist jemand anderes am Funk oder was auch immer. Oder man lässt einfach die Energie raus und muss etwas losschreien in die Welt. Aber da ist es wirklich, es ist ruhig. Das soll eine coole Action-Szene sein, bei der jemand nicht hinguckt und dann sagt er einen One-Liner. Aber für wen? Das sind wir zurück bei Arnold Schwarzenegger? Da hat er es wenigstens fürs Publikum gesagt. Ich war verwirrt. Ich konnte bei dieser Art von One-Liner nicht lachen, weil ich nur jemanden in einem Spandex-Kostüm auf offener Straße gesehen habe, der einen One-Liner reißt für niemanden. Und das fand ich eher traurig.
Maybe.
Jetzt mal drüber nach. Solltet ihr den Film jemals nochmal sehen? Aus welchen Gründen auch immer.
One-Liner
nur für eine Person. Und das macht es sehr traurig.
Ist das unser Fazit zu Captain America 4?
Nein.
Wir sind traurig, nein?
Nein. Ich finde, man muss trotzdem nochmal zu dem zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Da ist schon auch Potenzial drin gewesen. Es gab schöne Sachen. Also das, was ich nach dem Kino direkt gesagt habe, ist, es gab Sachen, die ich mochte und es gab Sachen, die ich nicht mochte.
Ist sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dann bei Letterboxd dem Film für eine Wertung gebt.
2 von 5.
Ja, okay. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist das Embargo noch online. Deswegen, habe ich es noch nicht gemacht und ich warte natürlich brav das Embargo um 18 Uhr ab. Aber ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alles besprochen und dann war's das für diese Folge.
Nee, jetzt will ich wissen, was du gibst.
Was ich gebe?
Ich habe jetzt 2 von 5 gesagt. Was sagst du? Was
sagt Laura? Ich bin noch bei 2,5 von 5.
Immerhin, wir sind nah beieinander. Laura? Ja.
Ich hatte tatsächlich 3 gegeben, aber ich weiß es noch nicht genau. Weil das sind irgendwie so Sachen gewesen. Keine Ahnung. Ich war vorgestern in Bridget Jones, den neuen. Und dem gebe ich 4.
Oh, das ist jetzt überraschend. Ich fand den Trailer so doof.
Der Film ist irgendwie besser, als ich gedacht habe. Lisa und ich hatten richtig Spaß im Kino. Also es war wirklich, wir hatten eine richtig gute Zeit. 2 Stunden lang saßen wir da und haben vor uns hingekichert und fanden es irgendwie bezaubernd und richtig, richtig dramatisch teilweise.
Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir da einen Podcast zu machen sollen. Ja, okay, dann würde ich sagen.
Nur wenn wir dabei Schokolade essen,
Entschuldigung. Ja, genau. Dann war's das für diese Folge. Wie hat euch denn Captain America Brave New World gefallen? Schreibt's uns in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.